Liebe Sie doch, Gott, liebe Sie doch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, geschätzte Gäste, so ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Das haben wir als Einstieg genommen für diesen zweiten Vortrag in diesem Winter, Wissenschaft um 11. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen geheißen. Damit ist bereits auch ein Bogen gespannt zu unserem heutigen Thema. Ein Mensch ist kein Wurm und doch. Wir werden es also von Würmern haben. Nicht unbedingt von Regenwürmern, sondern von viel kleineren. Unser Referent, unser Gast wird wohl sagen von wunderbaren, höchst attraktiven Würmern. Würmer, die etwas über sich selbst aussagen, aber eben auch über den Menschen. Und darum geht's heute. Das Lied von Heinz Rühmann, das hat Christine Bachmann gesungen. Sie ist Journalistin. Sie hat Kommunikationswissenschaft an der ZHW studiert und auch Unterricht genommen, klassischer Gesang am Musikkonservatorium in Winterthur. Und Elena Vartikian, sie ist Russin, Anna Gavarit Baruski, und sie studiert in Zürich an der Zürcher Hochschule der Künste, macht sie dort ein Masterprogramm. Ganz herzlichen Dank für diesen Einstieg. Wir werden von diesen beiden Frauen noch mehr Lieder hören diesen Morgen. Es sind dann eher sarkastisch-zynische Lieder, schwarzer Humor. Sie wissen, wer da dahinter steckt. Das ist nämlich Georg Kreisler, der Komponist, Sänger und Dichter, im letzten Jahrhundert, vor einigen Jahren gestorben. Und er hat ja mit seinen Liedern immer wieder einen Spiegel hochgehalten, und diesen Spiegel, den werden Sie heute auch zu sehen bekommen. Seine Lieder sind nämlich doppelbödig. Und na, schauen, hören Sie genau hin. Vorerst aber nochmals ganz herzlichen Dank für euren Einstieg. Ja? Super. Wir alle wissen, meine Damen und Herren, was für ein großartiges Werk Schöpfung der Mensch eigentlich ist. Jemand hat mal gesagt, der Mensch sei ein unvergleichlich schönes und beeindruckendes zelluläres Kunstwerk, das sich selbst zu regeln weiß. Dass dem so ist, sehen wir zum Beispiel, wenn wir krank werden und dann wieder gesund werden. Da laufen Prozesse ab, die wir zum Teil verstehen, zum Teil aber eben auch nicht verstehen. Man könnte auch sagen, unser Körper sei eine eigentliche Fabrik, die die Koordination regelt, die schaut, dass alles zum Rechten geht. Eine Fabrik, die das zelluläre Zusammenspiel regelt. Wir sehen aber auch, wenn plötzlich eine unheilbare Krankheit eintritt, dass diese Fabrik, um diesen industriellen Begriff jetzt noch etwas weiter auszudehnen, dass diese Fabrik plötzlich in den Konkurs getrieben wird. Die Zellen sterben ab. Die zelluläre Welt, die bricht auseinander. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommt der Gegensatz. Das Faszinierende. Zellen sterben nämlich auch ab, um dem Körper das Überleben zu garantieren. Und dieser ungewöhnliche Aspekt, an den muss man sich ja zuerst einmal gewöhnen, aber darum geht's heute Morgen im Vortrag. Apoptose heißt dieser Prozess. Ich habe kurz in Wikipedia nachgeschaut, was dort über Apoptose steht. Ich zitiere: Die Apoptose ist eine Form des programmierten Zelltods, eine Art, Anführungsschlusszeichen, Suizidprogramm einzelner biologischer Zellen. Ende Zitat. Diese absterbenden Zellen bewirken dann, dass sie das Überleben des ganzen Körpers garantieren können. Also hier Tod, der das Leben garantiert. Ich finde, das ist ein Gedanke, ein wunderbarer Gedanke, tief philosophisch, der aus diesem Thema herausdringt. Nun, wer ist unser Referent? Er ist 1966 in St. Gallen geboren. Seine Eltern machten dann beruflich eine längere Weltreise. Sie gingen nach Paris, sie gingen in die USA, in den Bundesstaat Indiana, in Bloomington, und dann weiter nach Kanada, nach Montreal. Und am Schluss landeten sie in Quebec, in Kanada. Dort wuchs unser Gast auch auf. 1988 begann er sein Studium der Biochemie an der Université de Laval in Quebec. Und 6 Jahre später, 1994, findet man ihn am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, in Cambridge, USA, Massachusetts. Sie haben schon davon gehört. Dort dissertiert er über Fadenwürmer. Und zwar ist er bei einem Biologen, einem weltberühmten Biologen, der 2002 den Nobelpreis bekommen hat über Apoptose. Also da sehen Sie, das sind Beziehungen zwischen dem jungen Wissenschaftler, der bei einem berühmten Wissenschaftler in die Lehre ging. Nachher ging er wieder zurück in die USA, ins Cold Spring Harbor Laboratory. Das ist ein Laboratorium auf Long Island in der Nähe von New York. Und 2001 erreichte ihn dann ein Ruf von Zürich. Er kam zurück nach Zürich, wurde dort Forscher, leitete ein Forschungsteam und 2009 wurde er dann zum Chef der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Er wurde dort Dekan. Vor 2 Jahren, 2014, ernannte man ihn zum Rektor der Universität Zürich. Und seit dem letzten Jahr ist er auch der Chef aller Universitäten der Schweiz. Die Organisation heißt Swiss Universities. Seit dem letzten Jahr ist er also der oberste Rektor, wenn man so sagen will, der aller Schweizer Universitäten. Es freut mich außerordentlich. Unser Gast hat sehr unkompliziert, sehr schnell zugesagt, heute zu uns zu kommen. Es freut mich daher ganz außerordentlich, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ich begrüße den Rektor der Uni Zürich, Professor Dr. Michael Hengartner. Bitte, Herr Hengartner. Herr Hengartner, wir haben uns ja vor einigen Tagen getroffen und ich habe Sie dann auch über verschiedene, auch politische Fragen habe ich Ihnen gestellt. Was ist Ihnen eigentlich durch den Kopf gegangen, als Sie am 9. November sahen, wer Präsident in den USA wurde? Ein Mann, der, ja, ich nehme jetzt nur das Beispiel Klimawandel, nicht sehr daran glaubt, wenn er heute immer noch das sagt, was er damals gesagt hat. Was ging ihm durch den Kopf, als dieser Mann Präsident wurde?
Ja, so ungefähr hoppla. Na, jedes Land, jede Demokratie verdient die Regierung diese Welt. Ganz böse gesagt könnte man sagen, es ist eine wunderbare Rekrutierungsmöglichkeit jetzt für die Schweizer Hochschulen. Sie wissen ja, die Immigrationswebsite von Kanada war eingestürzt am Morgen danach, weil so viele Anfragen da hinkommen. Nein, Scherz beiseite. Ob Herr Trump dann so schlimm ist, wie er sich da gegeben hat, werden wir sehen.
Muss man fairerweise sagen.
Genau. Werden wir sehen. Das System, und das ist eine politische Aussage, das System ist möglicherweise resilient genug, dass es auch so etwas erdulden kann, solange es nicht zu lange dauert. Es ist aber ein gewisses Risiko und das spürt man ganz klar bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die in Amerika forschen. Die Universitäten dort sind sehr unsicher, etwas gleich wie nach dem Brexit in Großbritannien oder nach der Annahme der Masseneinwanderung sind ja
tatsächlich. Das heißt, Sie haben intensiven Kontakt zu diesen Kollegen und spüren, was dort abgeht.
Ja, aufgrund meiner Biografie, aber auch aufgrund unserer Beziehungen zu unseren Partneruniversitäten in Amerika haben wir natürlich regen Austausch.
Ich habe mich dann eigentlich sofort gefragt, wie stark kann der amerikanische Präsident überhaupt Einfluss nehmen auf das Forschungsprogramm, in welche Richtung es gehen soll. Es hat ja immer wieder Wechsel gegeben. Ist das der Präsident, der das so sagt, seine Leute, oder wie sehen Sie das?
Es ist natürlich immer eine Kombination zwischen der Exekutive und der Legislative. Die Legislative am Schluss muss das Geld zur Verfügung stellen. Aber es ist auch historisch gesehen so, dass oft die Exekutive ein Programm lancieren kann, eine neue Idee lancieren kann. Also Nixon hat dem Krebs den Krieg erklärt und hat eine riesen Forschungsinitiative in der Krebsforschung aufgegleist, dann und dazumal. Barack Obama hat das Brain Project, ein riesiges Projekt, um das Hirn besser zu verstehen, aufgegleist. Dort werden dann oft Milliarden investiert. Zur Zeit von Bill Clinton hat man das Humane Genomprojekt finanziert und durchgeführt. Also jeder Präsident probiert immer so eine Legacy zu hinterlassen und oft ist es attraktiv, das im biomedizinischen Bereich zu machen, weil es die Gesundheit, die betrifft natürlich uns alle. Und da ist das etwas, das bei allen verstanden wird oder resoniert.
Also unter Obama haben Sie gesagt, Brain Project war eine gute Zeit in dem Fall. Es war eine für die Wissenschaftler eine gute Zeit.
Das ist auch wieder politisch. Das Problem mit großen Projekten ist immer, hat man das Geld dann am besten investiert, indem sie ein Megaprojekt machen oder indem sie einfach sagen, ich habe hier Geld, ich stelle es zur Verfügung und die besten Ideen sollen jetzt auftauchen. Geld soll beantragt werden, sei es für ein Hirnprojekt, sei es für Krebsforschung, sei es für das Verstehen der Umwelt oder des globalen Wandels und die besten Ideen sollen dann gewinnen. Soll man Top-Down-Forschungsrichtungen definieren oder soll man sagen, lasst die Vielfalt der Wissenschaft entscheiden, wo es am interessantesten sein könnte. Und es braucht meines Erachtens wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Manchmal braucht es ein Großprojekt. Das Genomprojekt, das war ein Megaprojekt, aber es war sinnvoll, dass man das koordiniert macht. Aber sehr oft die Grundlagenforschung, es ist schwierig zu behaupten, der Präsident der Vereinigten Staaten sei unbedingt die beste Person, um zu entscheiden, wo der nächste Durchbruch herkommen wird.
Gut, lassen wir den amerikanischen Präsidenten, sprechen wir von Ihnen als Präsident oder als Rektor der Uni Zürich. Ich habe kurz geschildert, wie Sie die Leiter hochgekommen sind. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, was braucht es eigentlich für einen guten Rektor, sei es in Zürich, sei es an einer anderen Hochschule. Was würden Sie sagen, was braucht es? Was sind die Requisites, die Sie haben?
Man muss
sich selber rühmen.
Genau, also jede Person hat seine Eigenschaften. Ich bin optimistisch, ich bin neugierig, ich bin begeisterungsfähig und ich glaube, das sind sicher mal gute Startpunkte. Sie haben, wenn Sie eine Universität haben, leiten Sie de facto einen KMU-Verein. Jede Professorin, jeder Professor ist eigentlich Chef seiner Forschungsgruppe, ist ein Alpha-Tier, hat das international gemacht. Und natürlich eben, wählt seine eigenen Mitarbeiter, hat seine eigene Produktionspipeline, die Forschung, holt seine eigenen Finanzen rein durch Drittmittel, die sind relativ autonom in Forschung und Lehre. Und daher natürlich, und Sie sind natürlich die Experten in Ihrem Bereich, und da ist es auch wiederum schwierig, wenn der Rektor der Universität Zürich das Gefühl hat, er weiß jetzt besser als die Germanismen, wie man ein deutsches Literaturstudium aufbauen würde, oder wo jetzt die nächste interessante Frage ist. Das heißt, Sie müssen also sehen, dass gewisse Freiheit hier ist, nochmals auch in der Universität Zürich oder in der Hochschullandschaft sehr viel Freiheit, sogar ein bisschen Chaos, könnte man sagen, diese Fähigkeit, mal komplexe Fragen über längere Zeit anzuschauen. Und gleichzeitig sind Sie eben Chef einer Milliardenfirma. Also wir haben 9000 Mitarbeitenden an der Universität Zürich, ein Budget von über 1 Milliarde. Das muss professionell geführt werden. Sie können da nicht Larifari vorgehen.
Und wie machen Sie das?
Das ist die größte Herausforderung, ist den Support-Service, die administrativ-technische Teile, die müssen total professionell sein. Und diese Schnittstelle zwischen dem professionellen Service und die chaotischen Forschenden an der Peripherie, dort diese Justierung, das ist die größte Herausforderung. Meine beste Waffe ist das Argument. Es ist nicht immer einfach, einen Professor zu überzeugen, aber alle meine Kolleginnen und Kollegen sind geübt im Argumentieren, in der logischen Überlegenheit, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn Sie mit guten Argumenten kommen, dann muss die Gegenseite sagen, ja, es gefällt mir immer noch nicht, aber eigentlich hast du recht. Oder also gegen ein gutes Argument ist noch kein akademisches Kraut gewachsen. Und daher, wenn Sie mal gute Argumente haben, und dann müssen Sie diskutieren, überzeugen, was nicht funktioniert, ist einfach zu befehlen. Also wir haben eine Obrigkeitshörigkeit, die nicht sehr hoch ist an Hochschulen. Na, aber wenn Sie überzeugen können, dann können Sie mit der Zeit, können Sie genügend Menschen überzeugen. Das ist das Ziel, wo wir gemeinsam hin müssen, oder? Das. Und auch eine Universität, obwohl sie sehr vielfältig ist, hat natürlich ein gemeinsames Ziel. Sei es in der Forschung, neues Wissen für die Allgemeinheit, sei es in der Lehre, die nächste Generation von Akademikerinnen, von Akademikern.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie fühlten sich auch manchmal als Dirigent, der das Orchester, ein vielseitiges Orchester zu den Höchstleistungen führen muss. Tönt ja schön. Ich würde eigentlich aus meiner journalistisch geprägten Warte natürlich auch sagen, ein Dompteur, der es mit wilden Tieren zu tun hat, der den wilden Tieren manchmal sogar das Fressen wegnehmen muss. Das ist jetzt sehr spitz gesagt, aber genau.
Es gibt auf Englisch,
finden wir uns da in der Mitte?
Ja, ungefähr. Es gibt auf Englisch den Begriff herding cats, also eine Herde von Katzen zu betreuen. Sie können sich vorstellen, wie einfach das sein würde. Man fühlt sich ein bisschen so. Also es sind schon Wildkatzen, es sind keine zahme Katzen. Aber jetzt das gerade böse Tierarten sind. Nein, also die Professoren sind ja eigentlich auch Idealisten. Wir sind alle Idealisten. Wir hätten diesen Job nur, machen diesen Job nur, weil wir begeistert sind von der Forschung, vom Suchen nach neuem Wissen, von dieser Fähigkeit, eine erste Generation aufzubauen. Und darum eben, ja, manchmal muss man durchgreifen. Also wir haben limitierte Ressourcen und Sie müssen Nein sagen können.
Können Sie das gut?
Ja, muss man. Sonst sind Sie FMZ, sorry, sind Sie schlecht dran. Wenn Sie nicht Nein sagen können, dann sind Sie der falsche Mann. Man wird nicht Rektor, um beliebt zu werden.
Ist das der Charakter Michael Hengarten oder lernt man das auch? Sie haben ja eine MBA-Ausbildung in Lausanne noch gemacht. Eine
Management-Ausbildung. Also Nein zu sagen lernen Sie, wenn Sie Kinder haben, relativ schnell hoffentlich. da müssen Sie dieses Wissen nur weiter wieder anwenden können. Ich hatte ja schon eine Forschungsgruppe. Also zu meiner Zeit als große Forschungsgruppe hatten wir vielleicht 20 Mitarbeiter in einem Budget von 1 Million. Und als ich dann mich zur Verfügung stellte für das Dekanat, da wurde es mir schon ein bisschen mulmig. Da hatte ich auf einmal 700 Mitarbeiter unter mir, ein Budget von 100 Millionen. Und da habe ich gesagt, ja, so mit 100 Millionen so umzuspielen, ohne dass man genau weiß, was man macht.
Ist nicht ganz einfach.
Nicht ganz einfach. Und wir sagen, diese Management-Ausbildung, Weiterbildung war sehr nützlich. Man hat aber auch gemerkt, dass es keine Secret Recipe gibt, dass die anderen auch mit Wasser kochen. Aber dass man sehr viel lernen kann mit dem Austausch von Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mich zu Herzen genommen, sehr viel miteinander reden. Also ich lerne am meisten von meinen Kollegen. Auch hier, die Probabilität, dass der Rektor die beste Idee hat an dieser Universität, ist verschwindend klein. Ich habe 650 Kolleginnen und Kollegen, die gleich gescheit sind, möglicherweise gescheiter als ich. Und es ist mein Job, ist diese gute Idee rauszuholen, zu filtrieren und dann diese zu unterstützen.
Sie sagen, reden, reden, reden. Wie sieht Ihr Tagesablauf eigentlich aus, wenn Sie morgens aufstehen? Sie haben mir gesagt, Sie gehen nicht allzu früh in die Uni wegen Ihrer Familie. Aber wie sieht eigentlich Ihr Tagesablauf aus?
Kein Tag sieht aus wie der nächste. Was mache ich zuerst? Einen Kaffee, dann schicke ich ein Geburtstag-E-Mail an die Professorinnen und Professoren, die diesen Tag Geburtstag haben. Dann machen wir ein wenig E-Mails, dann machen wir noch Hausaufgaben und dann geht es zur Schule, zur Arbeit. Und dann einfach meistens ein Termin nach dem anderen, Sitzungen mit einer Person, mit 12 Personen, mit 100 Personen, je nach Situation, Reise nach Bern für Swiss Universities, Reise ins Ausland nach Brüssel für die Europapolitik. Es ist absolut spannend. Also ich habe einen der 10 besten Jobs in diesem Land, würde ich behaupten, weil er so abwechslungsreich ist und Sie jeden Tag etwas Neues lernen und wieder gescheite Menschen um sich haben. Das ist absolut stimulierend.
Ein begeisternder Rektor, kann man nur sagen. Sie haben mir gesagt, 80% Ihres Tagesablaufs sei Kommunikation.
Ja.
Ist das wirklich
absolut.
So? Absolut. Das heißt also, reden mit den Leuten, reden, reden, reden. Man muss sie spüren.
Spüren, Informationen aufnehmen, Informationen liefern. Die größte Kritik, die ich immer wieder höre, ist, sie kommunizieren zu wenig. Wir wissen nicht, was passiert. Die zweithöchste oft gehörte Kritik ist, hört auf mit dem Scheiß, wir kriegen zu viele E-Mails. Aber eben, also wenn Sie gleich viel von den beiden Kritik hören, dann wissen Sie, dass Sie wahrscheinlich auf dem richtigen Pfad sind. Es ist so, dass Sie sagen müssen, wohin Sie gehen, was wichtig ist, die Rahmenbedingungen immer wieder klar machen. Sie müssen aber auch aufnehmen, hören, wo drückt der Schuh, wo sind die guten Ideen. Es wird nicht alles mündlich gemacht. Natürlich ist E-Mails und Schriftverkehr immer noch wichtig heutzutage. Aber ich finde, ich muss Ihnen sagen, der persönliche Kontakt ist so viel effizienter, als dreimal ein E-Mail hin und her zu schicken, wo man vielleicht diesen Satz missverstanden hat. Ich nehme das Telefon. Ich rufe an.
Sehr schön. Diese Woche hat der Ständerat über die Masseneinwanderungsinitiative diskutiert. In diesem Zusammenhang spielt ja die Wissenschaft eine ganz wichtige und zentrale Rolle, weil die Erfüllung, die europakompatible Erfüllung, davon hängt ja ab, ob die Schweiz weiterhin am Projekt Horizon 2020, also diesem diesem Mitarbeitsprogramm in der EU mitarbeiten kann. Was würde passieren, wenn diese wenn es zum Shutdown käme oder zum Crash?
Also wenn die Schweiz nicht mehr bei H2020, bei diesem Horizon 2020 dabei ist, dann würde das weitergehen, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Die Schweiz wurde ja schon kurzfristig nach dem 9. Februar 2014 für etwa 9 Monate komplett aus dem Programm einfach nicht mehr aufgenommen. Wir waren Drittstaat-Status. Was wir gesehen haben, ist, dass unsere Fähigkeit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Europa zusammenzuarbeiten, stark geschädigt wurde. Also wir haben seit diesem Drittstatus haben wir nur halb so viele Projekte erfolgreich eingreifen können. Die Anzahl von gemeinsamen Projekten, wo die Schweiz die Führungsposition hat, ist um ein Zehnfaches eingebrochen. Es ist sehr schwierig, in Europa eine Führungsposition einzunehmen, wenn sie nicht Teil des Systems sind. Und das hat nichts mit den Kolleginnen und Kollegen zu tun. Sie schätzen uns immer noch als Person, sie kennen uns auch. Sie sagen aber, die politische Situation ist so unsicher, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Dass wir hier spüren, dass eine gewisse Zurückhaltung angebracht ist, das hören wir und die Zahlen belegen das. Natürlich sind wir nicht die Einzigen in diesem Boot. Also die Briten haben jetzt genau die gleiche Herausforderung.
Ich wollte gleich sagen, man könnte sich ja mit den Briten näher befassen.
Machen wir. Also wir hören oft, macht doch etwas mit den Amerikanern, macht mit den Chinesen, die sind auch am Aufstreben. Natürlich, meine Damen und Herren, das machen wir doch. Also wir arbeiten mit allen, mit denen man arbeiten kann. Es ist einfach so, dass die EU so groß ist, dass man sie nicht ignorieren kann. Es ist das Gleiche wie Wirtschaftsbeziehungen. Ja, die Beziehungen zur Wirtschaft mit der China zum Beispiel sind sehr wichtig, aber die Schweiz hat mehr Exporte nach Baden-Württemberg als nach China. Ein kleines Bundesland nebendran, mehr wirtschaftliche Beziehungen als das die ganze China mit über 1 Milliarde. Und das kommt eben von der Nähe. Und natürlich, die Nähe ist auch für die wissenschaftliche Zusammenarbeit sehr konstruktiv, sehr positiv. Die Hälfte unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter, Zusammenarbeiten, die wir haben hier in der Schweiz, sind mit anderen europäischen Ländern. Etwa ein Drittel passiert innerhalb der Schweiz, zwischen 2 Schweizer Hochschulen, und nur etwa 16% ist mit Amerika, China und so weiter.
Als Advocatus Diaboli würde ich jetzt sagen, diese Masseneinwanderungsinitiative, die repräsentiert ja Ängste, dass man überschwemmt wird, und das könnte man ja auch auf die Universität, könnte man das ja übertragen, sagen, ihr habt auch sehr viele Ausländer, warum nehmt ihr nicht mehr Schweizer und Schweizerinnen?
Wir haben sehr viele Ausländer.
Advocatus.
Ja, das ist eine richtige Frage. Wir haben sehr viele Ausländer, weil es uns wichtig ist, dass wir die Besten an die Universitäten bringen. Wir machen Spitzenforschung und das ist ein bisschen wie Spitzensport, meine Damen und Herren. Mehr als die Hälfte der Spieler im FC Basel. Ich weiß, wir sind jetzt in Zürich, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja ein erfolgreicher Club. Mehr als die Hälfte der Spieler im FC Basel sind nicht Schweizer Bürger. Die sind hierher gekommen und spielen für unser Team, unser FC Basel, und setzen sich ein, absolut ein, mit Begeisterung, mit Engagement für den FC Basel. Und das ist auch gut so. Das Gleiche an der Universität Zürich oder an der ETH Zürich. Mehr als die Hälfte der Professorinnen und Professoren an der Universität Zürich kommen nicht von der Schweiz. 45% sind Schweizer, aber 55% kommen aus dem Ausland. Und das ist gut so. So machen wir, stellen wir sicher, dass die Forschung, die Innovation hier entwickelt wird, dass unsere Studierenden die beste Lehre erhalten, die sie erhalten können, und dass die besten Gedankenentwicklungen hier stattfinden, anstatt dass sie im Ausland stattfinden. Die Schweiz ist Innovationsland Nummer 1 in der Welt. Mehrere Rankings bestätigen das. Und das ist nur, weil wir sehr starke, sehr gute Grundlagenforschung hier haben. Und nochmals, es gibt kein Monopol auf Intelligenz. Wenn Sie die Innovation hier haben wollen, dann müssen Sie die Ideen hier haben. Und für das brauchen Sie die Menschen, die diese Ideen haben werden.
Danke für diese Information. Eine letzte Frage. Sie haben eine Familie mit 6 Kindern. Haben Sie sich von zu Hause abgemeldet für diese Zeit, wo Sie Rektor sind?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist mir sehr wichtig. Die Familie ist meine Top-Priorität, muss ich Ihnen sagen. Aber es ist natürlich, der Rektor hat nicht mehr Stunden pro Tag als der Dekan oder der Professor oder der Mitarbeitende. Und daher muss man sehr effizient werden im Time-Management. Wir probieren so viel wie möglich zu machen. Grundlegend sind eigentlich Wochenende Familienzeit. Sie sind also da Ich habe ein Glück, dass ich hier bin. Aber ich habe heute Morgen schon mit der jüngsten Tochter Mathe gemacht und mit der zweiten Tochter auch. Und wenn wir zurückkommen, gibt es noch weitere familiale Aktivitäten. Gutzlibachen ist heute angesagt, weil bald ist es das 1. Dezember und dann müssen wieder so kleine Säcken.
Also Michael Hengartner, vielen Dank für diese ersten Ausführungen. Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges gehört, dass diese Welt, in der der Rektor arbeiten muss, dass das nicht eine einfache Welt ist, dass da viele Herausforderungen sind, viele einzelne Befriedigungen, die da hergestellt werden müssen. Ob das nun ein Dirigent oder ein Dompteur ist, das lassen wir jetzt einfach mal so sein. Ich möchte aber jetzt Christine Bachmann wieder auf die Bühne bitten. Sie wird uns nämlich jetzt ein zweites Lied wird sie uns vortragen, und zwar eines von Georg Kreisler. Georg Kreisler nimmt diesen Gedanken dieser Welt, dieser schwierigen Welt, auf seine sarkastische Art und Weise mit viel schwarzem Humor auf. Das Lied heißt Tigerfest. Hören Sie genau hin, vielleicht lassen sich sogar Bezüge und Verbindungen zu dem herstellen, was wir jetzt gehört haben. Vor allem können Sie, es ist eine Parodie über das Zusammenleben und eine Parodie, die man absolut auch politisch verstehen kann. Bitte, Christine.
Thank you.
Frank war ungeduldig, meine Damen und Herren. Wir kriegen es aber gleich wieder zurück. Komm, so. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für diese sehr nette Einladung nach Winterthur. Es ist nicht sehr weit von Zürich, Gott sei Dank. Und es freut mich sehr, Ihnen ein wenig heute über Menschen, Würmer und tote Zellen diskutieren zu dürfen. Aber fangen wir beim Mensch an. Und das zeigt, dass ich ein Familienmann bin, in der Tat. Sie sehen meine Frau und unsere Jüngste, die Michelle, die war in dieser Zeit etwa 4 Jahre alt, heute ist sie 7. Jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es für mich als Entwicklungsbiologe ein wahres Wunder. Ich frage mich, wie kann es sein, dass ein so komplexes Wesen problemlos sich gestaltet aus einer Zelle? Ich weiß, wie es stattfindet. Anatomisch gesehen kennen wir die Reihenfolge. Und trotzdem, jedes Mal bin ich einfach begeistert, wenn ich die kleinen Hände sehe und sehe, dass das die Kopie einer großen Hand ist. Und das meistens fehlerfrei, obwohl wir enorm komplex sind. Und doch, manchmal geht es schief. Zum Beispiel hier. Die meisten Kinder haben 5 Finger, manchmal sehen sie auf einmal 6. Nennt sich Polydaktylie. Als Entwicklungsbiolog fragt man sich, wie kommt es, dass Menschen 5 Finger haben? Ein Daumen, ein Index, ein Mittel, ein Ring, einen kleinen Finger. Immer 5 unterschiedlich in dieser Reihenfolge. Wie kommt es, dass dieses Programm, Entwicklungsprogramm, manchmal schief gehen kann? Worum geht es? Und das ist eigentlich, was mich antreibt. Diese Neugier zu verstehen, wie funktioniert der Mensch und wie und warum kann es schief gehen, mit der Hoffnung, dass wenn wir verstehen, wie es schief gehen kann oder warum es schief gehen, man dann wieder eingreifen kann, um es zu korrigieren. Nun, das Problem aus meiner Sicht ist, dass es eben nicht so einfach ist zu verstehen, wie ein Menschenkind entsteht oder wie eine Krankheit entsteht. Und das ist einfach, weil der Mensch so raffiniert ist, so komplex ist, so kompliziert ist. Wie soll ich eine Krankheit verstehen? Ich verstehe kaum meine Frau. Nicht nur sind wir sehr kompliziert, aber auch wenn man eine Idee hätte, vielleicht funktioniert es so, kann man das Experiment nicht durchführen aus technischen oder ethischen Gründen. Man kann nicht einfach mit Menschen experimentieren. Also das hier ist nicht erlaubt. Aus guten Gründen. Also ist die Frage, wie kann ich verstehen, wie ein Menschenkind entsteht oder wie eine Krankheit entsteht, wenn ich eine Idee habe und die nicht am Mensch durchführen kann. Und der Lösungsansatz, der biomedizinischen Wissenschaftler angenommen haben, ist eben, dass man sogenannte Modellorganismen braucht, um zu probieren zu verstehen, im übertragenen Sinn dann, wie der Mensch funktioniert. Und jetzt muss ich zuerst Ihnen erklären, was ist dann ein Modellorganismus? Die meisten von Ihnen denken wahrscheinlich, ja, red von der Xenia Tschumitschketa oder von Brad Pitt. Hier eine relativ junge Brad Pitt, er sieht nicht mehr ganz so aus, aber ist immer noch okay für gewisse Menschen. Das ist nicht, was ich meine. Wenn wir von Modellorganismen reden, reden wir nicht von Modellen, sondern eher als ein übertragenes Modell. Also mehr im Modellflugzeugen oder Modelleisenbahnen wäre das Idee. Also wir haben Originale und dann probieren wir diese nachzumachen im Kleinen, im Einfacheren. Das ist genau, was wir meinen. Also ein Modellorganismus ist eben etwas, das ähnlich ist wie das Original, aber einfacher. Ein Modell teilt viele Eigenschaften mit dem Original, hat aber nicht alles, was das Original hat. Also nochmals, nehmen wir ein Beispiel. Wenn das das Original ist, ich probiere zu verstehen, wie mein Auto funktioniert. Das ist leider nicht mein Auto, das habe ich auf dem Web genommen. Ich habe eine Seat, aber schon meine Seat. Ich könnte probieren zu verstehen, wie die Seat funktioniert, indem ich als Genetiker einfach immer wieder ein Stück rausnehme und probiere zu sehen, was passiert mit dem Auto. Aber schon die Seat ist zu komplex für mich. Ich habe zu viele Teile, sehr viel auch programmiert heutzutage. Was mache ich? Ich stehle das Spielzeugauto meines Kindes und probiere zu verstehen, was die Grundzüge dort sind. Natürlich hat dieses Modell nicht alles, was den Ferrari hat, hat sicher keine Airbags oder Anti-Lock Brakes oder CD-Stereo. Es hat aber die Grundzüge eines Autos schon in sich. 4 Räder, Lenkrad, möglicherweise sogar eine Bremse, ein paar Türen. Zu verstehen, für was ein Auto existiert, was das Zweck des Autos ist, möglicherweise schon an diesem kleinen, einfachen Modell. Das ist genau das gleiche Konzept in der Biologie. Modellorganismen sind in der biomedizinischen Forschung Tiere, die viele Eigenschaften mit dem Mensch teilen, die aber einfacher aufgebaut sind und mit denen man eben dann einfach durch Experimente durchführen kann. Hier zwei Beispiele, sind zwei von den beliebtesten Modellorganismen in der biomedizinischen Forschung. Links die Taufliege oder auch Drosophila melanogaster. Und rechts der Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Eben, nicht ein Regenwurm, ein Fadenwurm. Und zweitens Eleganz. Ja? Warum heißt er Eleganz? Weil er elegant ist, meine Damen und Herren, ganz klar. Wir werden sehen, ganz kleine Tierchen. Gut, nun, die Skeptiker unter Ihnen könnten sagen, ja, aber lieber Herr Hengartner, ich vergleiche jetzt diese Fliege und Sie, und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Sie sehen nicht unbedingt gleich aus. Also wie gut ist dann eine Fliege als Modell für einen Mensch? Und da ist Ihre Kritik berechtfertigt, aber nur, wenn man auf der Stufe des Organismus das anschaut. Wir Organismen bestehen aus Einzelteilen. Organsysteme, Organe, Gewebe, Zellen und so weiter. Und daher muss man das Ganze nicht auf der Stufe des Organismus anschauen, man muss die Einzelteile anschauen. Und ein bisschen wie das Lego, das ich gezeigt habe, eben auch aus Einzelteile sich anschauen lässt. Und obwohl zwei unterschiedliche Lego-Tiere total unterschiedlich anzuschauen sind, ein Eisbär hier gezeigt, Sie könnten aber auch einen Vogel haben oder Gott weiß was, diese Tiere sehen anders aus, sind aber aus ähnlichen, wenn nicht identischen Teilen gemacht. Also die Teilen, die Zellen sind eigentlich sehr ähnlich. Und das Gleiche ist jetzt auch in der Biologie der Fall. Wenn Sie den Mensch anschauen und fragen, ja, aus was sind wir denn gemacht? Hautzellen, Darmzellen, unterschiedlichen Hirnzellen, Muskelzellen. Und dann fragen, ja, findet man das auch beim Modellorganismus? Und dann ist die Frage meistens ja. Nicht immer 100%. Aber die meisten Zellarten finden Sie telquel bei der Fliege, beim Wurm. Sie können noch weiter runtergehen zu den Genen und dann sehen Sie, dass es fast embarrassing ist, also wie ähnlich der Wurm und wir sind auf der genetischen Stufe. Für die meisten menschlichen Gene sagt man, aha, das ist das Wurm-Äquivalent. Wir sind also auch viel näher verwandt auf der genetischen Stufe, als man es denken könnte, wenn man nur die Anatomie, die grobe Anatomie anschaut. Nun, also, wir sind alle aus ähnlichen Lego-Blöcken gemacht. Was macht denn der Unterschied? Wir haben natürlich Unterschiede, sonst würde es nichts brauchen, Modellorganismen zu brauchen. Der erste Unterschied ist eben per Definition, so haben wir es ja auch definiert, Modellorganismen sind einfacher als das Original. Also der Mensch besteht aus 10 hoch 14 Zellen, also Sie sehen hier 10 mit 1 mit 14 0, eine irre Zahl. Ein Wurm, eine Taufliege hat viel weniger, eine Fliege hat noch etwa 1 Million Zellen. Das kann man sich schon langsam vorstellen. Der Fadenwurm, ein sehr einfaches Wesen, knapp 1000 Zellen. Oder genau gesagt, diese Spezies, Caenorhabditis elegans, 959 somatische Zellkernen. Man kann sie genau zählen. In diesem Fadenwurm ist die Anatomie so reproduzierbar, dass sie genau die gleiche Anzahl Zellen haben. Ein Tier zum nächsten. Sie können sagen, ja, das ist aber ganz komisch. Nein, ist nicht komisch. Wir haben auch immer die gleiche Anzahl an Knochen, alle am gleichen Ort, mit der gleichen Funktion. Dieses Tier ist eben so klein, dass sogar die einzelnen Zellen reproduzierbar am gleichen Ort sind und die gleiche Funktion haben. Das heißt also, wir bestehen alle aus Lego-Blöcke, nur einfach unterschiedliche Anzahlen an Lego-Blöcke. Also wenn wir die Lego-Analogie nochmals nehmen, das wäre der Mensch, eine sehr große Lego-Maschine, sieht auch gut aus, vielleicht die Taufliege hier und dann den Fadenwurm. Maximal vereinfacht. Aber alles kleine Lego-Blöcke. Gut, also weniger Lego-Blöcke, nicht unbedingt weniger viel Arten von Lego-Blöcke, einfach weniger davon. Wir haben immer noch 100 unterschiedliche Lego-Blockarten, aber vielleicht nur eins davon statt 20.000. Zweiter Unterschied oder zweite Eigenschaft von Modellorganismen ist, dass sie klein sind. Kommt davon, dass sie weniger Zellen haben, ist aber auch so gewollt, weil wir forschen möchten, nicht große Zoos betreiben. um diese Tiere zu züchten. Also der Faden vom Zeratis ist elegant, zum Beispiel lassen wir auf Petrischalen wachsen, gleich wie Bakterien. Jeden von euch, der schon mal eine Petrischale mit Bakterien gezüchtet hat, weiß grundsätzlich, wie man Würmer züchten würde. Wir platzieren die Bakterien, wo haben wir das hier, auf die Schale. Ich muss erwähnen, dieser kleine Fadenwurm Cenerapis elegans lebt im Boden, ernährt sich von Bakterien, ist harmlos, tastes like chicken, sagen sie, ich habe es selber nie probiert. Aber, und eben, weil er sich von Bakterien ernährt, können Sie ihn problemlos auf eine von diesen Petrischalen platzieren. Hier sehen Sie eine solche Schale. Und dann diese Würmer, die schwimmen dann einfach in diesem Futter. Also wenn Sie mal wissen, wie man das mit Bakterien macht, dann können Sie das auch mit Würmern machen. Wir machen das regelmäßig mit Primarschulklassen. Nehmen eine Platte, platzieren Bakterien drauf, die Bakterien wachsen, sie haben dann so einen schönen, fetten Rasen von Bakterien und dann platzieren sie die Würmer drauf und die Würmer, die schwimmen dann in diesem Schlaraffenland, schwimmen im Futter, wörtlich gesehen, fressen dieses auf und innerhalb von einer Woche oder so ist das Futter verschwunden und dann fangen sie das Ganze wieder an und transferieren die Würmer auf eine neue Agarplatte. Und durch das können sie also Zehntausende von Würmern auf 10 Quadratzentimeter wachsen lassen. Phänomenal einfach. Die dritte Eigenschaft, die sehr nützlich ist für Modellorganismen, ist, dass sie sehr schnell reifen, sodass sie genetische Untersuchungen enorm schnell durchführen können. Der Mensch braucht 18 Jahre, bis er erwachsen wird, oder zumindest das Gesetz hat das so bestimmt. Ob sie dann schon reif ist, ist eine andere Frage. Bei der Taufliege braucht es 10 Tage, beim Fadenwurm lediglich 3 bis 4 Tage, bis sie reif sind. Sie können also innerhalb von einer Woche haben sie 2 Generationen von Würmern hinter sich. Eine, das erlaubt ihnen enorm schnell diese Würmer zu vermehren. Eine Wurmenmama gibt ihnen 300 Kids. Das heißt, nach 2 Generationen haben sie 300 mal 300, 90.000 Nachkommen. Sie sehen, wir müssen da relativ konservativ die füttern, sonst hätten wir nur noch Würmer auf dieser Planet. Klein, einfach, einfach züchtbar. Nun, Würmer und Fadentaufliegen sind nur 2 von vielen unterschiedlichen Modellorganismen, die die Biologen in den letzten 100 Jahren oder so entwickelt haben. Hier eine längere Liste, die Ihnen zeigt, eben, dass man eine ganze Serie von Optionen hat, wenn man so etwas studieren will. Von den Wirbeltieren, die Maus, kennen Sie, ist ein sehr beliebtes Modell, aber auch das Huhn, Zebrafisch, Frosch werden für entwicklungsbiologische Fragen genommen. Wirbellose Tiere eben haben wir erwähnt, Pflanzen. Manchmal wollen sie auch ein Modell haben für eine Pflanze. Zum Beispiel die Bierindustrie ist sehr interessiert, Bäume zu züchten, die schneller wachsen. Eine Pinie braucht ihnen etwa 20 Jahre, bis sie gewachsen ist. Da machen sie nicht sehr viele Experimente in einer Karriere. Sie können sich vorstellen, wenn sie 20 Jahre warten, bis sie das Resultat haben. Brauchen sie eine Pflanze, die schneller wächst, die einfach ist, gibt es eben auch in der Pflanzenwelt. Es gibt sogar einzellige Eukaryote, die dieser Modell brauchen, oder Prokaryote, Escherichia coli, eben ein sehr beliebtes Modell, um dann sehr Grundlegendes zu verstehen. Und jetzt haben Sie also dieses Menü und Sie fragen sich ja, wie weiß ich dann, welches Modellorganismus ich ansetzen brauche? Und hier gibt es 2 Grundsätze, die man annehmen könne. Die erste ist, wenn Sie eine Spezies haben, die Sie interessiert, jetzt nehmen wir den Mensch, der interessiert uns möglicherweise am meisten. Je näher verwandt 2 Spezies sind, desto ähnlicher werden sie sein. Auf der anderen Seite, desto einfacher eine Spezies ist, eben desto einfacher ist es, mit ihr zu arbeiten, mit ihr zu forschen. Das heißt also, wenn Sie einen grundlegend hochkonservierten Prozess studieren möchten, dann können Sie das mit einfachen Organismen machen. Zum Beispiel, Sie fragen sich, wie wird ein Gen kopiert, oder wie kommunizieren Zellen miteinander, oder wie funktioniert die Zellteilung, wie machen Sie sicher, dass jede Tochter immer einen von diesen 2 Chromosomen kriegt, nach der Chromosomenteilung und so weiter. Aber wenn Sie komplexe Fragen haben, zum Beispiel, wie funktioniert das Licht, das Sehen mit Farben, warum haben wir unterschiedliche Farbsensoren, warum spüren wir kein UV, dann können Sie das nur machen mit Spezies, die auch Photosensoren haben. Also können Sie keine E. coli oder keine Hefe brauchen, nicht mal ein Wurm. Die Würmer haben keine Augen. Wir haben also ein Credo in der Branche, wenn Sie so wollen, so einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Sie wählen also das Modellorganismus anhand des Problems, dem Prozess, der Krankheit, die Sie interessieren könnte. Und hier kommen wir eben zu meinem Lieblingsthema, und das wurde schon sehr schön eingeführt, die sogenannte Apoptose. auf Englisch oder auf Griechisch Apoptosis. Die Griechen brauchen das Wort heute noch, um den, für den Fall der Verlust von Blättern von Bäumen im Herbst zu beschreiben. Und das beschreibt wirklich auch sehr gut den Prozess. Es ist ein natürliches Wegfallen, Apoptosis, Wegfallen von natürlichen Toten. Eben Verlust von Blättern im Herbst, anscheinend gewiss wird es auch gebraucht für die älteren Herren, die keine Haare mehr haben. Auch ein natürlicher Prozess, wo etwas abstirbt. Und das ist grundsätzlich eben eigentlich auch die Definition. Also der Grundsatz ist der folgende: Wir sind eine Eidgenossenschaft von Zellen. 10 hoch 14 Zellen in meinem Körper. Aber jede von dieser Zelle hat nur eine Existenzberechtigung als Teil des Ganzes. Keine von meinen Zellen ist dort für ihren eigenen Zweck, sie ist dort für den Organismus. Und wegen diesem Faktum hat unser Körper die Eigenschaft, dass jede von unseren Zellen sich das Leben nehmen kann, Selbstmord begehen kann, wenn dieser Selbstmord irgendwo der Allgemeinheit der Eidgenossenschaft dienen kann. Sie könnten also sagen, es ist ein Winkelried-Programm. Arnold von Winkelried, Sempacht, ja, hütet meine Frau und meine Kinder, sperrt sich auf und dadurch gewinnen die Eidgenossen die Schlacht gegen die Österreicher. Gleiche Idee ist hier. Also wir haben in unseren Zellen, oder unsere Zellen haben die Fähigkeit, auf ein Signal zu reagieren, sich selber das Leben zu nehmen und dann zu verschwinden. Das tönt jetzt einfach, es ist ein bisschen dramatisch, wenn man es anschaut. Hier habe ich ein Video, das ist jetzt, das sind eine Gruppe von Zellen in einer Petrischale, die man überzeugt hat zu sterben. Und Sie werden sehen, sie sterben zwar nicht synchron, aber es ist relativ dramatisch, wenn eine Zelle stirbt. Sie werden sehen, dann kommt sie zusammen, bekommt sehr aktiv, Sie sehen, wie sie macht. Und dann irgendwie macht sie. Und dann ist sie definitiv tot. Also schauen wir uns das mal an. Ich glaube, hier wird, da sehen Sie, diese hier ist gestorben. Ihr jetzt, oben rechts, links. Sie sehen, und dann auf einmal. Und jeden von diesen Zellen aktiviert ein Selbstmordprogramm, das in diese morphologischen Änderungen führt und dann eben am Schluss zum Tod. Hier in dieser Petrischalen machen sie einfach Müll. Im Körper werden diese Zellen ein Signal ausgeben, den Nachbarzellen sagen, liebe Nachbarn, ich bin am Punkt gekommen, wo ich mir das Leben nehme, bitte kümmert euch über meine Überreste. Und die Nachbarn sagen dann, free lunch, oder? Und werden diese Überreste dieser Zellen dann aufnehmen und verdauen und wiederverwerten. Gut, nun, wann wird dieses Programm überhaupt eingesetzt? Und eben, ich bin auf dieses Programm gekommen als Entwicklungsbiolog, weil überraschenderweise während der Entwicklungsperiode, also während der Zeit, wo wir am meisten Zellteilungen haben, Zellvermehrungen haben, haben wir auch am meisten Zelltod. Und das kommt davon, dass wir eben eine sehr komplexe Struktur probieren zu entwickeln und diese Struktur nicht eine Sphäre ist, sondern eben ein Organismus mit unterschiedlichen Formen, unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen Zellarten. Ein sehr gutes Beispiel hier gezeigt ist die Hand des Menschen. Unsere Hand fängt an während der embryonalen Entwicklung als Ping-Pong-Schläger. Etwas relativ Flaches. Und dann während der weiteren Entwicklung müssen die Zellen, wo die Finger sind, müssen sich weiter vermehren, differenzieren. Zwischen den Fingern haben wir am Anfang auch Gewebe. Das muss weg. Und diese Zellen dort, die erhalten ein Signal, das sagt, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Zellen, ihr seid am falschen Ort, bitte. Und die Zellen, die sagen dann, ja, Chef, und nehmen sich das Leben. Und darum haben wir keine Haut zwischen den Fingern. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel aus meiner Sicht, als Entwicklungsbiolog, nicht als kulinarischer Chef, zwischen Enten und Hühner. Bei den Hühnern hat es sehr viel Apoptose zwischen den Zehen, und darum haben die Hühner diese Zehen. Bei den Enten hat es sehr wenig Apoptose zwischen den Zehen, und darum haben sie diese Palmen. Das kommt davon, dass die Zellen dort nicht abgestorben sind. Sie sehen also, wie man mit Apoptose Morphologie generieren kann. Ein zweites gutes Beispiel ist der Zelltod im Hirn während der Entwicklung. Etwa die Hälfte unserer Hirnzellen während der Entwicklung werden eliminiert. Warum? Beispiel. Nehmen wir den Muskel in meinen großen Zehen hier. Ja. Die Zellen, die sicherstellen, dass ich meinen großen Zehen kontraktieren kann, die sind hier am unteren Ende meiner Wirbelsäule. Jetzt nehmen Sie sich, stellen Sie sich vor, während der Entwicklung, jetzt habe ich doch Zellen in meinem Unterarm, und jetzt müssen Sie einen Axon, eine Zellverlängerung, bis zum Zehen schicken. Und jetzt überlegen Sie sich die Zellen, ja, aber wie viele Muskelzellen gibt es dann in diesem Zehen? Keine Ahnung. Sie waren noch nicht dort. Was machen Sie? Das Gleiche wie ein guter Ingenieur. Wird einfach ein Sicherheitsfaktor eingesetzt und da sagen wir, weißt du was, wir machen einfach mal doppelt so viel, wie was man braucht und dann schicken wir sie auf den Weg und dann sehen wir am Schluss, wie viel wir brauchen. Genau das wird gemacht. Doppelt so viele Zellen werden generiert, die werden dann bis zum Muskel, bis zum Ziel gehen. Manchmal sind es auch Zielnerven, Nervzellen. Und dann wird die Connection gemacht, wird das aufgesetzt und dann fragt man, okay, wer ist überflüssig? Die sagen ich und dann sagt sie, gut, ciao. Und dann die überflüssige Zelle nimmt sich das Leben und eliminiert. Sie sehen also, es ist gut, dass wir nicht doppelt so viele Hirnzellen hätten, weil diese Hirnzellen, die überflüssig sind, eigentlich nicht zum Netzwerk beitragen würden. Einen zweiten Grund, der auch sehr wichtig ist, warum die Apoptose nützlich ist, ist, weil sie uns erlaubt, gefährliche Zellen zu eliminieren. Einfaches Beispiel vielleicht, eine Zelle wird von einem Virus infiziert und merkt das. Überlegt sich, also nicht, dass Zellen sich etwas überlegen würden, aber im übertragenen Sinn überlegt sich, hoppla, wenn ich nichts mache, wird sich diesen Virus vermehren und in 24 Stunden gibt es 200 davon und alle die Nachbarzellen sind auch infiziert. Also was macht es? Es wird sich heroisch das Leben nehmen, um den Virus in den Tod mit sich zu reißen. Also ein bisschen wie Sigourney Weaver in Aliens 4, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, als sie da in diese Watte von geschmolzener Lava kumpt, um die Königin der Aliens mit sich in den Tod zu reißen. Hat die Menschheit gerettet, zumindest bis der nächste Aliens kam. Gut, letztes Beispiel vielleicht, wenn eine von unseren Zellen geschädigt wird, durch UV zum Beispiel, also wenn der DNA geschädigt wird, sie sind zu lange an der Sonne, kriegen einen Sonnenbrand, ihre Zelle in der Haut kriegen Mutationen durch die UV-Strahlung. Der Sonnenbrand wird aktiviert durch diese Apoptose. Was passiert ist, diese Zellen überlegen sich, wenn ich jetzt nichts mache, dann habe ich ein Risiko, dass durch den UV meine Gene mutiert wurden. Und wir wissen alle, mit der Zeit können diese Mutationen eine Entwicklung herbeibringen, dass dann zum Krebs führt. Und darum ist eben auch zu viele Sonne krebserregend. Was machen wir, um uns zu schützen gegen diesen Krebs? Wir haben ein System, das erkennt, oder eine Zelle, ein System, das einer Zelle erlaubt zu erkennen, falls sie zu viel Schaden genommen hat, dann sagt sie, das Risiko ist nun zu hoch, ich nehme lieber kein Risiko und ich nehme mir das Leben. Durch das ist das Risiko gebannt, dass der Krebs entstehen würde, weil die mutierte Zelle jetzt tot ist und durch das ist das Problem gelöst. Dieses Argument stimmt. Und jetzt können Sie noch weiterdenken und sagen, ja, was passiert jetzt, wenn diese Apoptose nicht stattfinden würde? Dann würde natürlich die Mutation nicht eliminiert und Sie hätten dann eine erhöhte Krebsrate. Und das ist in der Tat der Fall. Bei Patienten, wo die Apoptose fehlerhaft ist, sehen Sie eine erhöhte Krebsrate. Nicht nur bei Krebs, sondern bei einer ganzen Serie von menschlichen Krankheiten sehen wir, dass die Apoptoserate entweder zu hoch oder zu tief ist. Eben bei Krebs haben wir zu wenig Apoptose. Diese Zellen, die auf dem Weg zu Krebs sind, die merken meistens, dass sie fehlerhaft sind, eliminieren sich. Bei einem bösartigen Krebs haben wir irgendwo einen Knoten in dieser Leitung. Entweder merkt die Zelle nicht mehr, dass sie abnormal ist, oder sie hat es gemerkt, aber kann sich nicht mehr töten. Möglicherweise das Gewehr hat einen Defekt oder es hat keine Kugel mehr. Irgendetwas stimmt nicht mit dem System. Manchmal ist es aber auch so, dass wir zu viele Apoptose haben. Das beste Beispiel ist vielleicht beim Hirnschlag. Nach dem Hirnschlag haben wir eine Situation, wo die Zellen im Kopf, die Nervenzellen, zu wenig Sauerstoff haben. Die Zellen, die am Fokus sind, in der Mitte dieses Hirnschlags, die haben so wenig Sauerstoff, dass sie sofort sterben. Es gibt dann aber eine zweite Gruppe von Zellen in der sogenannten Penumbra, in der Peripherie, die kriegen weniger Sauerstoff, nicht genügend, um zu sterben, aber es ist schlecht genug, dass sie sehr unangenehm das annehmen und sagen, boah, was ist da los? Etwas falsch. Machen dann die falsche Überlegung, es muss etwas falsch mit mir sein. Ich nehme mir das Leben, bevor ich eine Gefahr werde für den Organismus. Und durch das haben wir zwei Wellen von Zelltod nach einem Hirnschlag, eine sofort und eine ein Tag, zwei Tage später. Und wenn wir diese zweite Welle hemmen, durch die Apoptosehemmung, dann können wir etwa die Hälfte des Hirnschlags also reduzieren. Das zeigt also, hier haben wir eine Möglichkeit, durch Hemmung der Apoptose einen Hirnschlag oder der Effekt eines Hirnschlags zu reduzieren. Gleiche Idee mit Herzinfarkt, nur einfach Herz statt Hirn und so weiter, weitere Krankheiten. Gut, jetzt hoffe ich, habe ich Sie überzeugt, dass es interessant wäre, mehr über die Apoptose zu wissen, um eben eingreifen zu können. Wenn es einen Defekt hat, kann ich diesen Defekt reparieren. Wenn es zu aktiv ist, könnte ich es irgendwie hemmen. Und in der Tat, das ist eigentlich das langfristige Ziel unserer Forschung. Nur eben, Sie kennen jetzt das Credo des Reduktionisten, so einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Und in meiner Forschungsgruppe, oder als ich Doktorand war, bei meinem Chef, haben wir uns entschieden, diesen Prozess eben beim Fadenwurm anzuschauen. Und warum beim Fadenwurm? Nicht, weil der Fadenwurm bösartige Tumoren hat, nicht, weil der Fadenwurm einen Herzinfarkt haben kann, also sie haben kein Herz, aber weil dieser Prozess der Apoptose eben auch in diesem Tier zu finden ist. Ich habe Ihnen schon erwähnt, dieses Tier hat die interessante Eigenschaft, dass sie eine invariante Anatomie hat, bis zur Zelle runter. Exakt 959 Zelle, jede Zelle immer am gleichen Ort mit der gleichen Funktion. Jetzt gab es einen Herr, der Sir John Sulston, der wäre interessiert zu wissen, ja, wie kommt es dann zu dieser Anatomie? Er war auch Entwicklungsbiologe. Und er hat sich entschieden, das zu machen, indem er einfach die Entwicklung des Tiers abzeichnet. Hat kurz nach der Fertilisation das Ei, im Legen Eier, unter das Mikroskop gezeigt und hat einfach geschaut und hat gesagt, ah, die Zelle teilt sich. Und das ist hier gezeigt. Die erste Zelle hier teilt sich und da haben wir zwei Zellen. Und eine halbe Stunde später teilt sich wieder die Zelle, hat er das wieder aufgezeigt. Und was er zeigen konnte, ist, dass das Muster der Zellteilungen immer das gleiche ist, von Tier zu Tier zu Tier. Und weil es immer das gleiche ist, kann man das sehr schön auf eine Tier aufprojizieren. Und das ist also das Zellteilmuster des Celeraptitis elegans. Sie können hier nachweisen, zu welchem Zeitpunkt welche Zelle von welcher Mutter abstammt. Nun, warum erwähne ich das? Weil der Sir John Sulston während dieser Arbeit, wo er die 59, Abstammung dieser 959 Zellen gezeichnet hat, gemerkt hat, dass es noch 131 zusätzliche Zellen gibt, die zwar geboren sind und dann aber wieder verschwinden. Relativ kurz nach der Geburt. Wir sehen uns hier eine von diesen Zellen an, die hat einen sehr unüblichen Namen P11.AAP, vergessen Sie das, aber hier sehen wir eine komische runde Struktur, das ist der Zellkern, ich mache es vielleicht hier. Und dieser Zellkern über die Zeit, über etwa eine Stunde, bekommt so schön flach, sieht man vielleicht am besten hier, ich zeige es noch hier. Und diese flache Struktur verschwindet dann innerhalb einer halben Stunde. Was ist passiert? Diese Zelle hat sich das Leben genommen. Gleich wie im Video, wird kleiner, durch das Denser, wird einfacher gesehen und wird dann aufgenommen, aufgefressen von einer Nachbarzelle und verdaut. Und dann sieht man sie nicht mehr. Bob Horwitz, mein Doktorvater, hatte die Idee, das klingt interessant, könnte man ja studieren. Ja, es gibt also mindestens drei Schritte in diesem Prozess, das Töten, das Verschlingen, das Abbauen. Und als Genetiker kann man nun mit diesem kleinen Modellorganismus eben Studien machen, kann probieren zu finden, können wir abnormale Würmer finden, die einen Defekt haben, wo vielleicht das Töten nicht mehr funktioniert oder vielleicht das Aufschlingen nicht mehr funktioniert, das Abbauen nicht mehr funktioniert. Und in der Tat, das können Sie, wenn Sie genügend Geduld haben und ein wenig Geschick, dann können Sie Mutanten identifizieren, Gene identifizieren, die für diese Schritte wichtig sind. Und hier eine ganze Liste von Gene, hoffe, dass Sie da nicht überfordert sind. Wir machen das einfach, weil am Schluss braucht es nur, ehrlich gesagt, vier von diesen, um den Kontrolle zu machen. Wir werden heute nur über drei reden. Set 3, Set 4 und Set 9. Set steht hier für Cell Death. Und diese drei Gene sind wichtig, weil das sind eigentlich die drei Gene, die entscheiden in diesem Organismus, in dieser Spezies, ob eine Zelle lebt oder stirbt. Die normale Situation ist hier abgebildet. Wir haben gesagt, Sie können das Muster der Zellteilungen aufzeichnen. Immer die gleiche Muster, gleiches Muster haben wir. Und eben, die meisten Zellen überleben, haben eine Funktion und irgendwann haben Sie dann auch wieder eine Zelle, die stirbt. Und in diesem Muster ist es immer diese Zelle, genau diese Zelle. Nun, Z3 und Z4, diese zwei Gene sind wichtig für den Zelltod. Sie könnten sagen, es ist das Gewehr und die Kugel. Ohne Gewehr oder ohne Kugel kann die Zelle nicht sterben. Was passiert? Sie überlebt. Sie differenziert sich. In diesem Organismus, anders als beim Mensch, kann ein Tier ohne Zelltod überleben. Sie haben dann einfach einen Wurm, der 131 Extrazellen hat. Dieser Wurm hat dann ein Hirn, das etwa um ein Drittel größer ist. Sind sie schlauer? Nein, sie sind dümmer. Wir haben es getestet. Eben weil diese extra Hirnzellen keine gute Funktion, keine nützliche Funktion haben. Gut, dann haben sie ein drittes Gen, das nennt sich Z9, und das ist das Überlebensgen des Wurms. Dieses Gen muss aktiv sein, um eine Zelle zu schützen, die man braucht. Wenn Sie dieses Gen verlieren, dann sehen Sie, dass nicht nur die Zellen, die normalerweise sterben, sondern sämtliche weitere Zellen, die normalerweise überleben, nun auch das Gewehr nehmen das und die Kugel drücken und sich das Leben nehmen. Und es wäre das Interessante zu wissen, ja, wie funktioniert denn das Ganze? Und das machen Genetiker, indem sie sogenannte Doppelmutanten machen, wo sie sowohl das Überlebensgen wegnehmen und das Todesgen und fragen, was passiert. Und das Resultat ist, dass wenn sie beide Gene verlieren, dann überleben wieder die Zellen. Sie könnten also sagen, Z9 ist das Überlebensgen, ist vielleicht der Sicherheitsschrank, wo sie die Kugel und den Revolver verstecken, weg von den Kindern, dass sie ja nicht drankommen. Und wenn sie den Schrank nicht haben, dann wird früher oder später das Kind dann die Kugel finden. Sie merken, ich habe in New York sehr lange gewohnt. Ich bin ein bisschen brutal mit meinen Analogien, tut mir leid. Und dann haben sie zu viel Tod. Aber wenn sie keine Kugel haben, dann brauchen sie auch keinen Sicherheitsschrank. Und eben darum, wenn sie beide Gene defekt haben, dann überleben sie. Man könnte also das so zeigen, die Funktion dieses Gens Z9 ist, diese Todesgene zu hemmen und durch das das Überleben der wichtigen Zellen zu erlauben. Und Sie können noch ein bisschen mehr genetische Tricks brauchen, da können Sie sogar die Reihenfolge feststellen. Und also die Reihenfolge der Aktion in der Zelle ist Z9, hemmt die Fähigkeit von Z4, Z3 so zu bewirken, dass Z3 dann tötet. Also Z3 ist das ultimative Killer-Gen, wenn Sie so wollen. Z4 ist wichtig für die Aktivation von Z3. Nun, das ist alles sehr interessant und wenn man ein Wurmforscher ist, ist man begeistert. Wenn man ein menschlicher Doktor ist und einen Patient behandeln möchte, sagt man, ja, aber ist das überhaupt relevant? Und die Antwort, und das ist eben vielleicht der Clou der heutigen Präsentation, die Antwort, viel öfter als man es meinen würde, ist ja. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese drei Gene im Wurm eben ähnliche Gene, Homologen nennt man das in der Biologie, verwandte Gene haben beim Mensch, die genau die gleiche Funktion haben beim Mensch. Z9 beim Wurm sind die BCL2-Proteinen, Z4 nennt sich APAF1 beim Mensch und bei Z3, das ist ein Protein, die eine Familie von Homologen hat, die sich Caspasen nennen. Die haben andere Namen, aber die Funktion ist genau das gleiche. Die Caspasen töten die menschlichen Zellen und die BCL2-Proteine regulieren das. Und der einzige große Unterschied ist, dass es beim Wurm einfacher ist, weil wir nur einen Spieler haben, während wir eine ganze Gruppe von unterschiedlichen Genen haben beim Mensch. Und nicht überraschenderweise, wenn Sie bei diesen Genen hier spielen, da können Sie die Apoptose hemmen bei Mensch und dann kriegen Sie Mutationen, die krebsfördernd sind. Und BCL2 steht für B-Cell Lymphoma. Dieses Gen ist überexprimiert bei einer Art von Lymphom und so wurde es überhaupt am Anfang kloniert. Wegen dieser Relevanz ist es eben danach nicht unbedingt überraschend, dass mein Doktorvater und seine Kollegen, hier auch wieder der Sir John Sulston, der diesen Zelltod überhaupt entdeckt hat, den Nobelpreis 2002 erhalten haben in Medizin. Forschung mit Modellorganismen ist also medizinbiologisch relevant. Und in der Tat, nicht nur Zellegans hat eine ganze Serie von Nobelpreisen für sich gekrönt, auch Taufliege ist mehrmals nobelpreiswürdig erachtet worden. Ja, sogar die Fröschen und die Hefen wurden gekrönt. Oder zumindest die Menschen, die mit Fröschen und Hefen geforscht haben. Und daher ist es so, dass Modellorganismen zwar nicht identisch sind wie der Mensch, aber dass man Grundsätze dort lernen kann. Ich lasse Sie mit dieser Schlussbotschaft. Weil vieles in der Biologie konserviert ist, kann die Arbeit am Modellorganismen uns helfen zu verstehen, wie der Mensch sich entwickelt und wie Krankheiten beim Mensch entstehen und möglicherweise, wie man sie auch wieder bekämpfen kann. Das ist kein neues Erkenntnis. Das wurde schon im 19. Jahrhundert geschrieben und das nicht nur von einem Biolog, sondern auch von einem Philosoph. Friedrich Nietzsche hat nämlich gesagt, in Arthur sprach Zarathustra, ihr habt den Weg vom Wurm zum Mensch gemacht und viel in euch ist noch Wurm. Vielen Dank.
sind sicherlich nicht mehr.
Ja, und nochmals hat Georg Kreisler sein Lästermaul geöffnet mit dem Lied "Was für ein Ticker ist eigentlich ein Politiker?" Nimmt er, wenn man genau hinhört, jeden Beruf auf die Schippe, hängt ihm Klischees an, und dabei, denke ich, will Kreisler ja etwas ganz anderes, nämlich ein vorurteilsloses Angehen an den Menschen und eben nicht mit Klischees arbeiten. Ich denke, es ist ein Gedanke, der ja ganz tief auch in der Wissenschaft verwurzelt ist. Vielen Dank für diesen Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Ich habe mir die ganze Zeit eigentlich gedacht, da ist jemand, der derart begeisternd, das hat man gespürt, Forschung betreibt, und jetzt ist er oberster Manager, also eigentlich völlig weg von der Forschung. Ich habe mal gelesen, dass Sie spät am Abend irgendwann Resultate in den Händen gehabt haben und niemand war dort, dem Sie das mitteilen konnten, außer die Putzfrau. Und Sie haben ihr das gesagt und die stand einfach da und wusste nicht, wie ihr geschah. Was bedeutet das für Sie, eben nicht mehr Forscher zu sein?
Ja, Forscher wird man immer im Herzen sein. Es war, aber das Labor ist ein Auslaufmodell, das ist so. Also ich habe jetzt noch zwei Doktorandinnen, die dürfen noch fertig machen und dann schließe ich die Bude. Es war der schwierigste Teil des Entscheids, weil ich eben mit Begeisterung geforscht habe. Und es schmerzt jedes Mal, wenn wir im Labor hocken und eine gute Idee haben und dann muss ich sagen, ja, jetzt muss halt jemand anders dann das auschecken, das stimmt oder nicht, das machen wir nicht mehr. Aber diese, wissen Sie, diese Periode, die kommt uns allen zu, spätestens wenn Sie 65 sind oder vielleicht dann 67 in ein paar Jahren, und dann müssen Sie auch die Bude schließen. Also das kommt eher auf uns zu. Ich habe aber gemerkt während meiner Zeit als Dekan, dass ich viel mehr Forschung machen kann im übertragenen Sinn, wenn ich als Dekan einen guten Job mache, gute Rahmenbedingungen setze für meine Kolleginnen und Kollegen, als was ich selber machen kann. De facto, ich selber eben habe seit 20 Jahren lang nicht mehr geforscht, waren meine Mitarbeitenden. Als Doktorand ist mein Labor um Mitternacht und hat die Idee und holt die Putzfrau aus dem... Aber jetzt war ich immer der Letzte in der Gruppe, der etwas wusste. Ja. Es war echt unfair. Aber, und jetzt ist es einfach noch weiter. Jetzt ist es nicht mehr meine Forschungsgruppe, sondern meine Uni, die wunderbare Forschung macht. Und wenn ich als Rektor jetzt sicherstellen kann, dass wir die besten Menschen rekrutieren und sicherstellen, dass sie die Zeit haben und die Fähigkeit haben, zu forschen und zu dozieren, dann kann ich so viel mehr generieren, so viel mehr Wissen und Unterricht generieren, was ich selber machen kann, dass die Rechnung einfach aufgeht.
Ich bleibe trotzdem noch beim Persönlichen. Diese Fotos mit den drei Nobelpreisträgern, eigentlich fehlte ja die vierte Foto von Ihnen. Ich meine, Sie haben ja über Apoptose gearbeitet und der Robert Horwitz, nehme ich jetzt mal einfach an, stützte sich unter anderem auch auf diese Resultate und Forschungsergebnisse ab.
So funktioniert die Wissenschaft. Ich war im richtigen Moment, im richtigen Labor, mit dem richtigen Projekt. Ich wurde eingeladen von meinem Chef nach Stockholm und in seiner Nobelrede hat er gesagt, hat dann gesagt, wann war der Moment, in dem ich merkte, aha, das ist nobelpreiswürdig. Und das war ein Fax, ein Resultat, das ich ihm gefaxt hatte. Und er hat es gezeigt. Und also mehr Ehre als das brauche ich nicht.
Das ist...
Also das genügt mir vollends.
Das ist sehr... Sehr, sehr anständig. Jetzt nehme ich an, haben Sie verschiedene Fragen. Wer möchte eine Frage stellen? Wir kommen wieder mit dem Mikrofon. Kommen wir vorne, Hans-Jörg Büchler, ganz vorne hier. Dominik, ganz vorne. Ja.
Wir haben ja mehrere Gene, die für den Zelltod verantwortlich sind. Was genau löst es das aus, dass die Zelle wirklich stirbt? Sind die Gene sind immer vorhanden, aber die müssen irgendwie angeschaltet werden, dass es wirklich dann passiert. Und wie passiert das?
Es ist so komplex, dass wir stundenlang darüber diskutieren könnten. Ganz kurz gesagt, diese letzte Gruppe von Proteinen, die ich erwähnt habe, die Set3 oder die Caspasen, das sind sogenannte Proteasen. Das sind Enzyme, die andere Proteinen schneiden. Die werden jetzt hunderte von anderen Proteinen schneiden und durch das werden sie diese Zelle de facto aus dem Gefecht nehmen, indem sie an vielen vitalen Orten etwas kaputt machen. Also es ist ein bisschen wie wenn Sie eine Bananenrepublik übernehmen möchten. Sie brauchen den Flughafen, Sie brauchen die TV-Station, Sie brauchen den Palast und die Kaserne. Und wenn Sie diese vier Elemente in der Hand haben, dann sind Sie mehr oder weniger der Chef dieses Landes. Das gleiche hier. Also Sie müssen also einfach, die Genexpression müssen Sie außer Gefecht setzen. Sie müssen sehen, dass dieses Signal auf der Oberfläche exprimiert wird, dass die Nachbarn wissen, dass sie sterben. Sie müssen die Zelle in kleine Stücke verbröckeln. Und das sind alles separate Subprogramme, die aktiviert werden durch diese Caspase. Und es gibt dann Forschungsgruppen, die fokussieren ihre ganze Arbeit nur auf einen von diesen kleinen Subprogrammen.
Also ein zelluläres Kunstwerk, wie ich einmal gesagt habe. Wer hat eine weitere Frage? Ja?
Sie haben gesagt, dass der C. elegans mit den zusätzlichen 131 Zellen dümmer sei als die anderen. Wie läuft dieser Intelligenztest praktisch ab?
Es ist sehr schwierig, bei Würmern die Intelligenz zu testen. Was wir machen ein Gedächtnis- oder ein Lern- und Gedächtnistest. Also was Sie machen können, der Wurm hat die Fähigkeit, daher sehr gut den Riechorgan. Und Sie können dem Wurm zum Beispiel von diesen Petrischalen Essen nur an einem Ort hin tun. Und dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Molekülen oder zwei unterschiedliche Salze, die er unterscheiden kann, hintun. Also machen wir die Analogie, ich habe Essen, wo es salzig ist und kein Essen, wo es süß ist. Und dann trainieren Sie und dann nach 3 oder 4 oder 10 Mal merken, dort wo es salzig ist, dort ist das Essen. Und dann können Sie einen Test machen, ohne Futter, nur mit Salz und Süß und dann geht 90% der Population, es gibt immer noch die 10 Dummen, aber 90% der Population geht dann an dieses Süße, an diesen salzigen Ort. Und jetzt der Wurm C3, der ist weniger effizient in diesem Lernen und vergisst es auch wieder schneller über die paar Tage. Aber eben, Sie können kaum von Langzeitgedächtnis reden bei einem Wurm. Seine Lebenserwartung ist etwa 2 Wochen. Oder? Und dann ist er vom hohen Alter gestorben. Also, darum, nicht trivial, aber eben, weil er nicht kommunizieren kann im Sinne, wie wir verstehen, müssen wir solche indirekte Methoden brauchen, um seine Fähigkeit zu lernen, zu testen.
Nächste Frage von hier.
Kann der Körper eines einzelnen Menschen die Apoptose trainieren? Die Frage stelle ich, weil unter den Strahlenschützern, das sind die Fachleute, die andere vor radioaktiven Strahlen schützen sollen, die Hypothese verbreitet ist, es sei für den Menschen von Vorteil und gesund, sich einer gewissen zusätzlichen Menge radioaktiver Strahlung auszusetzen, weil das dieses Training auslösen soll und der Mensch dadurch gesünder bleibt. Ist das wissenschaftlich fundiert?
Es gibt ein Phänomen, wo wenn Sie eine kleine Dosis eines Gifts geben oder einer Insult, dass dann die Abwehrreaktion so aufgeschaltet wird, dass wenn dann eine größere Dosis kommen würde, Sie schon vorbereitet sind. Also man kann am einfachsten mit Hitzeschock gesehen, wenn Sie eine Protein oder eine Zelle erhitzen, dann können Sie sie töten, wenn Sie zu schnell erhitzen. Wenn Sie aber zuerst ganz ein wenig erwärmen, dann hat die Zelle Zeit, gewisse Gene auch zu aktivieren, um sich zu schützen. Und wenn Sie dann mit dem Schock kommen, dann ist sie bereit und kann sich verteidigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gewisse in anderen Situationen so etwas auch passieren könnte. Generell ist es ich würde nicht spekulieren, es kommt dann auf das Gift, auf die Insult, auf die Situation, auf die Dosis, auf wie oft Sie haben und was denn wirklich auf Sie noch zukommen würde. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass es Situationen gibt, wo so etwas in der Tat passieren könnte.
Weitere Fragen? Ja, hier vorne.
Unterstehen Sie dann mit diesen Fadenwürmern und den Fliegen auch dem Tierschutzgesetz oder hat man das jetzt mal auf der Seite?
Ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Interessanterweise, das Tierschutzgesetz betrachtet wirbellose Tiere, also die meisten wirbellose Tiere, nicht als Tiere. Die Ausnahme sind die größeren Cephalopoden, Hummer, Krebse und so weiter, die werden auch gezählt, aber Fliegen, Würmer, die sind zurzeit nicht im Gesetz, unter dem Gesetz. Und als Biologe kann man das sich fragen, ja, also sind es nicht gerade Tiere? Biologisch gesehen sind es ganz klar Tiere. Wir haben im Gesetz eine sehr anthropozentrische Sicht der Welt, wo desto näher eine Tierart oder desto ähnlicher eine Tierart ist zum Mensch, desto mehr Schutz erhält sie. Biologisch ist das kaum begründbar, aber es ist jetzt so, wie es ist. Es hat auch schon Verwirrungen gegeben, weil zum Beispiel mein Chef, als er sein Labor geöffnet hatte, hat die Behörden ihm gefragt, ja, wie viele Tiere habt ihr dann im Labor? Und die Antwort war, hat also das alles so ausgerechnet, und die Antwort war etwa 10 hoch 11. Und dann kam die Rückfrage, Sie meinen 10 bis 11, oder?
Weitere Fragen?
Aber noch, ja. Es entbindet uns nicht, der Verantwortung ethisch voranzugehen. Also man wird diesen Tieren keinen Qual we will not expose them to pain, sofern es nicht unbedingt notwendig ist. Und man muss auch sehen, dass sie ethisch denn vernichtet werden, wenn sie so wollen. Also auch diese Tiere, ich kann es Ihnen sagen, sie können leiden. Man merkt das ganz klar.
Weitere Fragen? Ja, hier. Komm, das Mikrofon kommt.
Wie kann sich die Universität hüten, charmante Paranoiker als Professoren zu wählen und sie dann später wieder loswerden müssen?
Charmante Paranoiker. Die Qualität der Personen, die wir rekrutieren, muss eben gewährleistet sein, nicht nur auf Stufe Forschung, sondern auf Stufe Persönlichkeit. Darum interviewen wir ja auch die Menschen persönlich, anstatt dass wir nur ein CV anschauen oder nur die Schriften anschauen der Person. Weil die Chemie muss dann auch stimmen, die Person muss eine Kultur haben, die kompatibel ist mit der Hochschule. Und dort gehen unterschiedliche Universitäten sogar noch weiter. Also Stanford hat eigentlich explizit in der Vorgaben für die Berufungsprozesse eine sogenannte No-Bullshit-Clause. Wo sie sagen, Bullshitters are not hired. Wir werden es nicht so öffentlich sagen, aber eine Persönlichkeit, die schwierig ist, wird 30 Jahre lang schwierig sein. Und da haben Sie absolut recht. Also dort muss man sehen, dass man jemanden nimmt, der Ihnen nicht dann, wo Sie schon wissen, während dem Rekrutierungsprozess, das ist eine schwierige Person. Auf der anderen Seite, Sie müssen dann Exzentrizität muss wieder erlaubt sein. Oder? Also Paranoid ist ein negativer Zug, aber es gibt gewisse von unseren Kolleginnen und Kollegen, die sind ein bisschen schräg, aber durchaus tolerierbar. Und manchmal ist diese Schrägheit eine Fähigkeit, das Ganze von einer neuen Zeit anzuschauen. Was ich nicht will, ist eine Monokultur. Wir wissen von der biologischen Studie, ein breites, diversifiziertes Ökosystem ist viel produktiver als eine Monokultur. Ich bin überzeugt, das ist auch an einer Hochschule so.
Sie sind seit 2 Jahren Rektor. Sind Sie zufrieden mit den Anstellungen, die Sie bis jetzt getroffen haben? Die Mann unter Ihrer Ägide getroffen?
Die Mann und Frau unter mir gemacht
ja,
hat?
Ja,
Mann und Frau. Leider eben noch zu wenig Frau und zu viel Mann. Das ist eine von den Herausforderungen, die alle Hochschulen haben, ist die Anzahl Professorinnen noch zu erhöhen. Wir sind zufrieden, aber natürlich geben wir uns nicht zufrieden. Ich sehe das Glas immer als halb voll, wobei eben als Wissenschaftler wissen Sie ja, das Glas ist nie halb voll oder halb leer, das Glas ist immer ganz voll. Wo es kein Wasser hat, hat es Luft. Aber grundsätzlich, wir sind auf einem guten Wege und wir sehen noch weiteres Potenzial.
Weitere Fragen? Ja, hier, Jörg.
Können Sie noch etwas sagen zum Sterben? Was löst die finale Apoptose effektiv aus und warum werden gewisse Menschen über 100 und andere sterben sehr viel früher?
Sie haben eine interessante Frage, aber einen Fehlschluss genommen. Es gibt keinen direkten Bezug zwischen dem Tod einer einzelnen Zelle und der Tod des Individuums. Bei der Zelle ist es enorm schwierig zu wissen, wann die Zelle tot ist, weil Sie müssen zuerst definieren, was heißt tot sein für eine Zelle. Wir haben in unserem Körper zum Beispiel Rotblutkörperchen, die haben keinen Zellkern mehr, die sind einfach Säcke von Hämoglobin. Ist das jetzt tot oder nicht? Die Meinungen gehen auch auseinander. Was wir sagen können, ist im Prozess, wann kommt der Punkt, wo man die Zelle nicht mehr retten kann. wo sie nicht mehr langfristig überleben kann. Und diesen Punkt können wir definieren. Aber dann zu sagen, sie ist schon tot, nein, sie ist ja definitiv auf dem Weg zum Tod. Beim Mensch, was entscheidet, ob jemand 100 Jahre alt wird oder nicht? Ja, das ist die klassische Genetik und Umwelt. Also zur Hälfte ihre genetische Konstitution und zur Hälfte, was ihnen passiert ist und wie sie sich selber behandeln.
Noch eine Frage? Ja, Peter Fricke.
Heute ging es um Genetik, aber Sie selber sind zuletzt bei der Proteinchemie gelandet. Also alles ist Biochemie, oder?
Sie kriegen keine Biochemie ohne Gene, meinen guten Herr. Aber natürlich, Sie kriegen keine Gene ohne Proteine, die die Gene synthetisieren. Das ist das Schöne an der Biologie, es ist alles vernetzt. Und das ist eine Herausforderung der modernen Biologieunterricht, ist, dass wir alles modularisiert haben. Und die Studierenden denken, wenn sie das Modul Zellbiologie abgeeckt haben, dass sie dann das Zellbiologie nicht mehr wichtig ist. Am Schluss, auf der molekularen Ebene, was passiert? Die Proteine machen das Geschehen. Also die Enzyme, ganz wenige RNAs haben auch noch enzymatische Aktivitäten. Aber die Proteine sind ganz klar die Maestros auf der operativen Ebene. Man könnte argumentieren, die operativen Ebene ohne die richtigen Instruktionen aus der Hauptzentrale würden wahrscheinlich kaum wissen, was das Richtige ist. Und darum eben braucht es dieses Gegenspiel. Aber diese Diskussion Genetik versus Biochemie machen wir am besten nachher beim Apéro, weil da streiten sich die Geister seit Jahrzehnten darüber und beide haben recht.
Ich würde es bei dem belassen und würde sagen, Biologie, alles hängt zusammen, ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, das ich hier anbringen möchte. Ihnen, Herr Hengartner, möchte ich sehr danken für die Zeit, die Sie Ihrer Familie weggenommen haben und zu uns gekommen sind. Wir respektieren das. Das ist wirklich ganz toll. Ich bedanke mich sehr dafür. Ich meine, Sie haben auch durch Ihre Präsentation und Ihre Art wie der Darstellung haben Sie ein wichtiges Signal uns mitgegeben, die wir alle an Wissenschaft interessiert sind, nämlich dass an der Spitze der Uni Zürich jemand sitzt, der nicht nur klug ist, sondern auch verständnisvoll, engagiert, begeisterungsfähig ist und auch noch Witz hat. Dafür danke ich Ihnen sehr für diesen Vortrag.
Vielen Dank.
Vor Weihnachten, meine Damen und Herren, werden wir noch eine Veranstaltung organisieren, und zwar am nächsten Freitag, drüben in der ZHW, im großen Physikhörsaal, Sie kennen den Ort. Und dort wird ein Forscher des Eidgenössischen Instituts für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, in Birmensdorf kommen. Es ist Dr. Valentin Göllo. Er wird über das Thema sprechen, neue biotische Bedrohungen für den Wald. Diese Woche hatte ich Gelegenheit, an einem ganztägigen Symposium an der WSL teilnehmen zu können. Es ging dort um Klima und Wald. Und ich kann Ihnen schon sagen, was da alles kam oder zur Sprache kam, das ist natürlich schon etwas, mit dem wir uns sehr befassen müssen. Da wird einiges auf uns zukommen und deshalb, denke ich, ist dieser Vortrag von Valentin Göllo ein sehr wichtiger und aktueller Vortrag. Am nächsten Freitag, am 9.12. drüben in der ZHW. Und hier, wo jetzt Rektor Hengartner sitzt, wird in etwa anderthalb Monaten eine Frau sitzen, eine Physikerin sitzen. Sie hat an der Universität Bern studiert, hat dort auch in Raumfahrtprogrammen mitgemacht und heute ist sie Leiterin der Unfallforschung und Prävention bei der AXA Winterthur. Es ist Frau Bettina Zand. Sie wird zum Thema Unfallforschung gestern, heute, morgen reden und sie wird uns dabei natürlich auch zeigen, wie sich die Unfälle, das Modell oder die Systematik der Unfälle, wie sich die verändert haben im Verlauf der Zeit. Und vor allem, sie wird auf viele verschiedene Fragen dann eingehen und eine Frage sicher auch, nämlich, was passiert eigentlich, wenn die selbstfahrenden Autos à la Tesla kommen und es kommt zu einem Unfall, wer ist dann verantwortlich? Der Besitzer des Wagens, der Lenker kann es ja nicht mehr sein.
ist es die Firma, die Sie sehen. Da sind sehr viele Fragen, die neu auf uns zukommen werden. Und dann ist noch etwas, was in diesem Zusammenhang ich Sie aufmerksam machen möchte. Sie wissen, vor genau einem Monat hatten wir hier den Dr. Wolfger von der Behrens vom Institut für Neurologie an der Uni Zürich. Er hat über das Gehör als Meisterleistung der Revolution gesprochen. Und dieser Vortrag wurde in die Gebärdensprache übersetzt, dolmetscht. Und ich bin nach diesem Vortrag von etlichen gehörlosen Menschen aufmerksam gemacht worden. Hey, könntet ihr von der NGW eigentlich nicht ab und zu auch solche Vorträge in unsere Sprache übersetzen? Was im Gehör ist, das wissen wir Gehörlose, mehr oder weniger. Aber was zum Beispiel Neues in der Unfalllehre vorkommt oder in anderen Beiträgen, das wissen wir nicht und würden uns sehr dafür interessieren. Und wir haben dann gesagt, natürlich machen wir das. Der nächste Vortrag wird also auch in die Gebärdensprache übersetzt werden. Ist ein Erlebnis für Hörende, wenn man sieht, mit welchen Techniken und wie komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge in die Gehörlosensprache dolmetscht werden. Das also am 15. Januar, Sonntag, 15. Januar, Frau Bettina Zahnd hier auf diesem Stuhl. Und damit komme ich zum Schluss. Wie immer, Sie wissen, am Eingang hat es diese grünen Programme, unsere Wissenschaftsbibel. Die können Sie mitnehmen mit dem ganzen Programm, Winterprogramm drauf. Geben Sie es weiter. Geben Sie es Leuten, von denen Sie annehmen, die würden sich für diese Themen interessieren. Hier steht es drin, man kann auch Mitglied werden, das wissen Sie alle auch. Und ja, ich sage immer, für wenig Geld kriegen Sie ein Maximum an Leistung. Und jetzt bitte ich Christine Bachmann nochmals auf die Bühne. Sie singt für Sie ein letztes Kreislerlied. Es ist wohl das berühmteste von allen. Es ist eine Abrechnung letztlich mit dem leichtsinnigen und oft gefährlichen Umgang mit der Natur. Heute ist ja draußen schönes Wetter und das beginnt mit den schönen Worten: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Und was der Mann und das Mädchen da draußen machen, das wird Ihnen jetzt Georg Kreisler, repräsentiert durch Christine Bachmann, in seiner zynischen Art sagen: Tauben vergiften im Park. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und anschließend eine gute Heimkehr. Bitte, Christine Bachmann.